Also ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von einem Zar. Wisst ihr, was ein Zar ist? Wisst ihr nicht? Also ein Zar ist sowas wie ein Kaiser. Was ein Kaiser ist, wisst ihr, oder?
Ja.
Kaiser gibt es heute nur noch wenig. In Japan gibt es wohl einen Kaiser, aber der ist auch schon ziemlich alt. Aber sonst wüsste ich nicht, wo es noch einen Kaiser gibt. Aber Könige gibt es viele.
Ja.
Wisst ihr, in welchen Ländern es noch Könige gibt?
Ja. Hm?
In England, genau, die Queen, die ist manchmal in den Schlagzeilen, besonders die Kinder. Wisst ihr noch, in welchen Ländern es einen König gibt? Also in Schweden gibt es noch einen König, in Spanien gibt es einen König, in Thailand gibt es einen König. Und der letzte König, der ist ja vor 2 Jahren gestorben, da war ich sogar in Bangkok, als es passiert ist, und habe seine Tochter getroffen, die Prinzessin Siriton. Und der König in Thailand, das war ein ganz, ganz lieber Mann und hat ganz viel für sein Volk getan. Und er hat einen ganz komplizierten Namen gehabt, aber weil ihn das Volk so gern gehabt hat, haben die den Bumibol genannt. Lustiger Name für uns, ne? Aber ich möchte euch heute von einem Zar erzählen. Ein Zar ist sowas wie ein Kaiser, aber in Russland hießen die Kaiser Zaren. Und vor vielen, vielen Jahren, ungefähr vor 200 Jahren, ging so ein Zar durch seinen Garten. Und er nutzte diese Zeit, er hat ja regiert, so wie die König und Kaiser, die müssen ja ein Volk führen. Ist er durch den Garten gelaufen, hat so diese Bäume angeschaut und die Blumen und all das, was im Garten war. Und das hat ihn immer erfreut. Und er hat sich aber gewundert, weil in dem Garten, irgendwo mitten im Garten stand ein Soldat. Wisst ihr, was ein Soldat normalerweise macht? Der bewacht ja irgendwas, oder? Und der Zar hat sich gefragt, was macht denn der hier? Da gibt es ja gar nichts zum Bewachen. Und hat den Soldaten gefragt, was machst denn du hier? Und der Soldat sagt, weiß ich eigentlich gar nicht richtig. Aber mein Vorgesetzter, der hat mir gesagt, ich soll mich hierher stellen in den Garten und ich soll genau an dieser Stelle stehen und das mache ich jetzt einfach. Ja, der Zar hat sich gedacht, das ist ja interessant. Aber das hat ihn überhaupt nicht befriedigt. Er wollte schon wissen, warum da ein Soldat in seinem Garten steht. Und da ist er zu dem Vorgesetzten von dem Soldaten und hat den gefragt, sag mal, wieso schickst denn du jeden Tag bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, einen Soldaten in den Garten? Da gibt es doch gar nichts zu bewachen. Und da sagte der Vorgesetzte, da hast du recht, das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber mein Vorgesetzter hat es zu mir gesagt, dass ich dafür sorgen soll und dann mache ich das. Und da wurde der Zar jetzt richtig neugierig und gesagt, das kann ja gar nicht sein. Hier steht jahrelang immer ein Soldat bei Wind und Wetter, Tag und Nacht und muss irgendwas bewachen, aber er weiß gar nicht, was er bewachen soll. Gibt ja nichts zu bewachen hier. Da war wirklich nichts zu sehen. Und hat in den Palastaufzeichnungen nachgeschaut und dort fand er, dass vor 100 Jahren, also 100 Jahre früher, die Katharina, die Große, das war auch so eine Kaiserin, eine ganz bekannte. Der hat man zu ihrem Geburtstag einen Rosenbusch geschenkt. Und diesen Rosenbusch hat sie in den Garten gepflanzt. Und die wollte, dass der bewacht wird. Und deswegen hat sie da einen Soldaten abgestellt und hat gesagt, pass auf, dass keiner den Rosenbusch mir wegklaut oder irgendwie die Blüten da abbiegt. Du musst auf diesen Rosenbusch aufpassen. Und so hat sich das Jahr für Jahr, über viele Jahre, ja über 100 Jahre, standen dort Soldaten. Aber die wussten eigentlich gar nicht mehr, warum. Was glaubt ihr, warum ich euch die Geschichte erzähle? Kann das auch passieren, dass wir in unserem Leben was machen oder auch was nicht machen und wissen gar nicht, warum? Kann das passieren? Also zum Beispiel ist es ja gut, dass man immer weiß, was man macht, oder? Also zum Beispiel, wenn einen die Menschen fragen, warum gehst denn du am Samstag in die Kirche und nicht am Sonntag? Da kann man ja auch sagen, ja, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, oder? Aber ihr wisst es ja bestimmt, oder? Oder warum isst denn du andere Sachen oder trinkst auch kein Alkohol oder rauchst nicht, wenn ihr da mal groß seid, jetzt ja eh noch nicht. Ja? Und da ist immer gut, wenn man weiß, warum man was tut. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, auch für die Erwachsenen, dass wir in unserem Leben immer wissen, was wir tun. Und da finde ich ja dieses Buch ganz spannend, weil in diesem Buch gibt es ganz, ganz viele schöne Geschichten, die uns davon erzählen, was wirklich wichtig ist und was unwichtig ist. Und in dem Buch steht zum Beispiel auch drin, dass Gott zu uns spricht und sagt, wer mich sucht, der findet mich. Und wer bei mir anklopft, dem mache ich die Tür auf. Wie kann ich denn Gott finden? Wisst ihr, wo man Gott finden kann? Habt ihr eine Idee?
Im Himmel.
Im Himmel, ja, aber das sehen wir ja nicht. Der Himmel ist ja weit weg. Wo kann man denn heute Gott finden?
In der Bibel.
In der Bibel, genau. Wo noch? Also ich dachte zum Beispiel auch an die Natur, an die Schönheit der Natur. Gott hat das ja alles geschaffen. Viele Menschen glauben ja gar nicht mehr daran, dass es Gott geschaffen hat. Aber Gott hat es gemacht. Die Schönheit der Natur, auch die Menschen, das ist ja alles so kompliziert. Na? Da gibt es ja ganz viele, die glauben, das hat sich alles von allein entwickelt. Wer von euch kennt denn Lego? Wer spielt denn von euch mit Lego? Habt ihr, ne? Ich spiele auch gerne noch mit Lego. Also nehmt mal so eine Lego-Schachtel und werft die einfach mal auf den Boden und dann wartet mal, dass da ein Haus draus wird. Könnt ihr lange warten, oder? Na? Ganz lange, Millionen Jahre könnt ihr warten. Ja, aber viele Menschen glauben nicht, dass da Gott die Hand im Spiel hat bei der Schöpfung. Also Gott können wir finden in der Schöpfung, wir können Gott finden in der Bibel. Und wie ist es mit dem Anklopfen? Gott sagt, also klopft an und ich mache euch die Tür auf. Wie kann man da bei Gott anklopfen?
Man kann beten.
Genau. Das finde ich ganz spannend. Also wir können bei Gott anklopfen, wir können beten, wir können mit ihm reden und dann wird er uns irgendwie auch antworten. Also das wünsche ich euch, dass ihr in eurem Leben immer wisst, warum ihr das ein oder andere tut. Und wenn ihr es nicht wisst, dann fragt eure Eltern oder schaut in die Bibel oder redet einfach mit Gott, wenn ihr Fragen habt. Und dann werdet ihr Antwort bekommen und das wünsche ich euch. Aber auch allen Erwachsenen, nicht bloß den Kindern, ist für uns genauso wichtig. Schön, dass ihr so ruhig zugehört habt. Schön, dass ich wieder mal in Bamberg bin. Das ist schon eine lange Zeit her. Ich habe aber heute sogar meine Frau mitgebracht. Die sitzt da hinten irgendwo in der Ecke. Den ganzen Tag mit euch. Mal sehen, was das heute wird. Ich habe euch ja nicht bloß den Film zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls mitgebracht, sondern auch den Trailer zum Sommergottesdienst. Ihr seid die erste Gemeinde, den ich den zeige. Habe ich also gestern erst fertiggestellt und ihr seht ihn heute. Und weil er immer so lange braucht, um Entscheidungen zu treffen, habe ich mir gedacht, da muss ich den Trailer doch heute schon mitbringen. Also die Einladungen und die Flyer, das geht alles noch zu euch raus, aber den Trailer, den zeige ich euch heute schon. Also ihr könnt gespannt sein und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr zum Sommergottesdienst kommt. Früher seid ihr ja in Scharen gekommen, aber in den letzten Jahren ist es ein bisschen flach geworden, oder? Aber in dem Jahr wird es ganz spannend. Das Thema lautet Gottes Werk und Adams Beitrag. Ein sehr spannendes Thema, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Und es wird wirklich ganz, ganz interessant werden. Es gibt dann Nachmittag auch viele Workshops, auch die Kinder sind gut aufgehoben, alle, klein und groß, auch die Jugendlichen. Und am Ende des Sommergottesdienstes wird es ein Konzert geben, und zwar der Motettenchor vom BMV unter Leitung von Wilfried Scheel kommt. Da haben wir lange gekämpft, dass die mal zu uns kommen. Und es wird auch wieder einen Hauptgewinn geben. Und ich kann euch versprechen, in diesem Jahr wird es was ganz, ganz Besonderes. Also die Gemeinde, die das für sich bekommt, die kann sich glücklich schätzen. Und am Ende gibt es Kaffee und Kuchen und sogar Eis. Für die Kinder und für die, die gerne Eis essen. Klingt das spannend? Gut, also 27. Juni, 10 Uhr, seid pünktlich, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig für den Hauptgewinn ist Pünktlichkeit. Und ihr seid eine Gemeinde, die hat so ein richtiges Time-Management, habe ich ja in der Betrachtung gelernt. Also seid ihr bestimmt auch pünktlich. Ja, und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir die Bibel zur Hand nehmen und einen kurzen Text lesen. Und wir finden das im Lukas-Evangelium 18, das Kapitel Lukas 18 und dort die Verse 10 bis 13. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbst sicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, kein Räuber, kein Gottlose, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da drüben. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Einen größeren Gegensatz gibt es wohl nicht, oder? Auf der einen Seite stolz auf seine Leistungen, selbstsicher,
Schau mich mal an, was ich für ein toller Christ bin, überzeugt vom Glauben. Da müssen die anderen erst mal dorthin kommen, wo ich schon bin. Auf der anderen Seite Zerbrochenheit, Traurigkeit über die Sünde. Immer wieder falle ich in die gleichen Sünden, immer wieder tappe ich in die gleiche Falle. Es hat ja alles keinen Zweck. Auch wenn wir uns sehr ungern einer diesen beiden Menschen zuordnen, so glaube ich doch, dass diese Spannung in uns irgendwie vorhanden ist. Und ich glaube, dass Eigenschaften von beiden Menschen in unserem Leben immer wieder oder ab und zu finden sind. Vielleicht nur ansatzweise pharisäisch, aber manchmal kann das doch passieren, oder? Und manchmal sind wir auch so traurig über unsere Schuld, so tief deprimiert. Die Frage ist, wie komme ich aus diesem Dilemma heraus, ohne dass ich mich für eine Richtung entscheiden muss? Ich lade euch ein, dass wir einen Text dazu lesen. Und ich finde es so schön, dass das Wort Gottes uns Antworten gibt auf die wichtigen Fragen des Lebens. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch den letzten Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus Christus. Denn er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Oft bleibt unser Blick ja gefangen bei unseren Sünden, bei unseren Fehlern, bei unseren Versäumnissen und Mängeln. Und was dann dabei oft herauskommt, ist Selbstrechtfertigung oder Verzweiflung, Heilsunsicherheit und Kraftlosigkeit, der Sünde zu widerstehen. Doch wir sind nicht aufgerufen, permanent auf unsere Sünden, auf unsere Schuld zu schauen, sondern auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So steht es bei Luther. Das Verweilen bei der Sünde bringt uns den Tod. Und ich glaube, dass wir diese Spannung, die auch der Paulus erlebt hat, eine meiner Lieblingspersonen, dass wir diese Spannung auch in unserem Leben immer wieder erleben. Römer 7 schreibt Paulus davon. Ich möchte euch einladen, dass wir dieses Stück mal gemeinsam lesen. Römer 7, ab Vers 18. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist doch klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde, die in mir wohnt, verführt mich immer wieder zum Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung, das Gute will ich zwar tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich glaube, dass wir alle in dieser Spannung leben. Das Gute, das wir tun wollen, das tun wir nicht. Das Böse, das wir überhaupt nicht tun wollen, tun wir immer wieder. Und ich glaube, uns geht es wie dem Paulus, dass wir in dieser Spannung leben, in dieser Zerrissenheit. Und es ist gut, wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir nicht bei dieser Zerrissenheit hängen bleiben, sondern auf Jesus blicken und erkennen, dass er dieses Problem für uns schon längst gelöst hat. Das Aufsehen zu Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist und zu unserer Verherrlichung wiederkommen wird, ist die einzige Lösung aus diesem Dilemma. Wer sich ständig mit den Fehlern, seinen eigenen Fehlern und Mängeln befasst, wird immer stärker an sie gebunden. Deshalb macht es keinen Sinn, wenn wir immer wieder unsere sündige Natur beklagen und darüber jammern. Es ist besser, innige Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Epheser 1, Vers 7 zeigt uns etwas ganz Essentielles, was für einen jeden wichtig ist. Epheser 1, Vers 7. Denn durch sein Blut, durch das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst und unsere Sünden sind vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Wir werden immer wieder aufgerufen, auf Jesus zu schauen. Auf Jesus, der wie damals auch den Gelähmten von seiner Schuld befreit hat. Ich glaube, auch wir sind heute oft gelähmt von unserer Schuld. Und so wie er damals zum Gelähmten gesprochen hat, deine Schuld ist dir vergeben. Auch das erwarten wir doch von Jesus, oder? Die permanente Beschäftigung mit eigener oder fremder Sünde schafft Kläger und Angeklagte, bringt Spannung und Entfremdung, Angst und Unsicherheit, Richtgeist und Schuldgefühle in unseren mitmenschlichen Beziehungen, ja, auch in der Gemeinde. Das Aufsehen zu Jesus hingegen schafft Freiheit zum Dienst in der Kraft der Liebe. In Lukas 7 wird uns eine spannende Geschichte berichtet. Jesus ist eingeladen bei Simon, dem Pharisäer, und es sitzen nun die ganzen führenden Männer um diesen Tisch herum und philosophieren und debattieren wahrscheinlich über wichtige Dinge, als plötzlich eine stadtbekannte Prostituierte hereinkommt. Sie kniet sich vor Jesus nieder, sie salbt ihm die Füße und trocknet mit ihren Haaren die durch die Tränen oder durch ihre Tränen benetzten Füße Jesu. Ich kann mir vorstellen, dass das schon ein ziemliches Problem war. Bei einem Pharisäer, bei einem Juden, eine Frau und noch dazu eine stadtbekannte Hure, das geht doch nicht, oder? Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann spüren wir diese Spannung, wie man tuschelt und sagt, wenn das der Messias ist, wieso gibt er sich überhaupt mit dieser Frau ab? Er muss doch wissen, was das für eine ist. Aber für diese Frau war es das Wichtigste wohl, was sie tun konnte. Und sie hat erkannt, ihr wurde vergeben. Und deswegen wollte sie diese Vergebung Jesu durch Dankbarkeit zeigen. Die Frage ist, zu welcher Person in dieser Begebenheit fühlen wir uns eher hingezogen? Zu der stadtbekannten Hure, die ihre Schuld erkannt hat und tief bereute und ihr nichts wichtiger war, als Jesus dafür zu danken? Oder stehen wir vielleicht auf der Seite der Rechtgläubigkeit und schütteln vielleicht wie die Pharisäer den Kopf, dass sich Jesus mit solchen Menschen überhaupt abgibt? Schon einige Jahre her, wir hatten in Sonneberg eine Evangelisation, da kam eine Familie regelmäßig zu den Vorträgen. Und das war eine Familie, die ja schon im unteren Bereich des sozialen Lebens angesiedelt war. Und sie roch auch ein bisschen anders, als die normalen Gäste rochen. Und es war traurig zu sehen, wie sich alle Geschwister systematisch von dieser Familie weggesetzt haben. Dass sie dann ganz alleine dort saß, hat mir irgendwie wehgetan. Aber auch mir ist es schon passiert, dass ich die Straßenseite gewechselt habe, weil ich von irgendeiner Person nicht erkannt werden wollte. War ein spannendes Erlebnis. Bei uns in der Gemeinde kommt ja auch ein Gast regelmäßig und der ist wohl auch recht verrufen in der Stadt, hat auch seine Mutter und seinen Vater mit dem Messer erstochen, also schon eine Person, die man nachts wohl auch nicht irgendwo begegnen möchte. Und der hat in Sonneberg so einen ganz unschönen Ruf. Und ich lief da durch die Innenstadt und ich sah den und ich wollte eigentlich nicht mit ihm gesehen werden und da habe ich die Straßenseite gewechselt. Aber der hat mich schon längst erkannt und rief nun quer über den ganzen Marktplatz meinen Namen und alle Leute haben sich nach mir umgedreht, das war mir dann richtig peinlich. Ich bin so froh, dass ich Jesus nicht peinlich bin. Jesus nennt uns sogar Schwester und Bruder. Wir sind ihm nicht peinlich und das ist auch gut so. Jesus, der sich nicht schämt, uns Bruder und Schwester zu nennen, Das ist eine Person, auf die ich aufschauen kann. Und ohne dieses Aufschauen auf Jesus gibt es auch keine Gemeinschaft. Auch nicht hier in der Gemeinde. Eine liebende Gemeinschaft von bekennenden Sündern kann es nur dort geben, wo an die Vergebung der Sünden geglaubt wird. Manchmal schauen wir ständig auf unsere Mitmenschen und Mitgeschwister in Christus. Wir beschäftigen uns mit deren Fehlern und Unvollkommenheiten. Wir kritisieren und wir verurteilen und vorverurteilen, nehmen Anstoß und Ärgernis am Verhalten unseres Nächsten. Und manch einer hat aus diesem Grund schon die Gemeinde verlassen, weil sie ihm vielleicht zu heilig war, weil man vielleicht sich einfach nicht mehr angenommen gefühlt hat, keine Vergebung erfahren hat oder den Eindruck hatte, dass die ja alle schon ein paar Stufen höher sind als ich. Und man kann das den anderen auch richtig gut spüren lassen. Oder war die Gemeinde dann vielleicht zu unheilig, dass ich sie verlassen musste? Weil ich bin ja viel besser, aber ich kann hier einfach nicht mehr mit denen klarkommen, weil wenn die nicht so werden wie ich, das hat dann einfach keinen Zweck. Auf Menschen schauen kann sehr gefährlich sein. Ich hatte als Jugendlicher so ein Idol, so ein Prediger. Zu Bibelwochen war ich immer ganz froh, wenn ich bei ihm war. Und wenn er redete oder betete, dachte ich, ach, das möchte ich eigentlich auch mal können. Und später, viele Jahre später, als dann die Wende kam, habe ich erfahren, dass er für die Stasi gearbeitet hat. Worauf gründet sich mein Glaube? Wir sind nicht aufgerufen, auf Menschen zu schauen, sondern auf den Menschensohn, auf Jesus Christus. Über sein Wesen und seinen Wandel sollen wir nachdenken, gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern. Und gerade dann, wenn ich der Meinung bin, dass der Glaube in meiner Gemeinde nachlässt, bin ich gefordert, das Feuer neu zu entfachen und mich nicht lieblos aus dem Staub zu machen. So nach dem Prinzip, sollen die doch mal sehen, wie die klarkommen, aber nicht mehr mit mir. Aufsehen zu Jesus bedeutet auch, dass wir wegsehen von unseren und der anderen Schwachheiten und unvollkommenen Werken. Sind wir jemals stärker dadurch geworden, dass wir unsere Schwäche oder die Schwäche der anderen beklagten? Die Bibel sagt, wer auf Jesus schaut, wird neue Kraft bekommen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, heißt es. Wir dürfen nicht immer auf unsere Niederlagen sehen, sondern müssen auf den Sieger schauen, der für uns den Sieg vollkommen errungen hat. Wir müssen seine Macht und seine Stärke zu unserer Stärke machen, indem wir auf ihn blicken und ihm vertrauen. In uns selbst sind wir schwach und unfähig, den Kampf gegen die Sünde zu bestehen. Aber die Kraft des göttlichen Retters wird allen zuteil, die sich von sich wegblicken und vertrauensvoll auf Jesus schauen. Es gibt auch Gläubige, die gerne auf das blicken, was sie für Jesus getan haben oder tun. Oder wie gut und vorbildlich doch ihr Glaube ist. Doch solche Betrachtungsweise führt zu Stolz und Überheblichkeit. Und sie führt auch dazu, dass wir falsche Erwartungen von Gott in uns säen. Und wenn Gottes Führung mit uns dann anders ist, als ich denke, es verdient zu haben, beginne ich schnell an Gott zu zweifeln. Wer sich darauf verlässt, was er für Gott geleistet hat oder mit seinen Gaben und Fähigkeiten vollbringen kann oder wie stark sein Glaube ist, verliert Christus aus den Augen. Wir sind darum nicht aufgerufen, uns mit unseren religiösen Leistungen zu beschäftigen, sondern auf das zu schauen, was Jesus für uns vollbracht hat. Eine solche Betrachtungsweise wird uns demütig machen und zu größerer Hingabe veranlassen. Die Beschäftigung mit den eigenen Werken gibt uns keine Heilssicherheit, sondern führt zu innerer Zerrissenheit, zu Unfrieden und zu Unsicherheit. Ob das genügt, das Ziel zu erreichen. Gerettet aus Werken ist ein falsches Denken. So gut und so wichtig Werke sind und so nichtig ein Glaube ist, der keine Werke besitzt. Die Bibel sagt uns, ohne Werke ist ein Glaube tot. Das stimmt, aber schauen wir nach, was uns wirklich errettet. Einen Text haben wir schon gelesen in Epheser, aber es gibt noch ganz viele. Lass uns noch einen lesen in Römer 5 und dort die Verse 1 und 2. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und mit Stolz. Wir stehen oft in der Gefahr, uns mit unserer scheinbaren Erfolgslosigkeit zu beschäftigen. Es gibt so eine Begebenheit in der Heiligen Schrift, lass uns die mal aufschlagen, der Petrus, auch so eine meiner Lieblingspersonen, und da gibt es eine ganz spannende Geschichte, das ist ein Thema für sich, aber ich möchte sie nur mal ganz kurz anschneiden. Lukas 5. Jesus steht am See Genezareth und erzählt vom Reich Gottes und viele Menschen hören ihm zu. Und er steigt dann auch in ein Boot, damit alle Leute ihn auch hören. Und dann sagt er zu Simon, das war jener Fischer, der Petrus, ein Profifischer, sagt zu dem, fahrt jetzt hinaus auf den See und werft eure Netze hinaus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viel Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Eine spannende Geschichte. Petrus hätte ja sagen können, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und bitte, ich bin der Profi hier und Fischen am Tag, ja, völliger Unsinn. Also kein Fischer fischt am Tag, das macht man in der Nacht, meist noch mit Lampen, damit die Fische da auch kommen. Aber Jesus, du hast ja Ahnung von vielen Dingen, aber vom Fischen hast du keine Ahnung. Hat er es gemacht? Herr, auf dein Wort hin will ich es tun. Die Geschichte finde ich insofern spannend, weil sie eine Urfrage unseres Lebens aufwirft. Auf welcher Grundlage treffe ich meine Entscheidungen in meinem Leben? Alle kleinen und großen Entscheidungen. Darf ich meine Entscheidungen vielleicht anhand dessen, was gerade hip ist? Oder in den sozialen Netzwerken so gepostet wird? Was im Fernsehen gezeigt wird oder auf der Basis der Logik oder auf der Basis der Politik. Gut, Politik lassen wir jetzt mal weg. Aber die Basis der Wissenschaft ist doch auch eine gute Basis, oder? Und was die Wissenschaft nicht glaubt, das kann doch einfach nicht sein. Und wenn die Wissenschaft eben sagt, also eine 7-Tag-Erschöpfung, ja, das geht doch nicht. Versteht doch kein Mensch. Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube es. Auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidungen? Diese Frage darf und muss sich jeder stellen. Denn täglich haben wir Entscheidungen zu treffen. Was ist die Grundlage meiner Entscheidung? Oder schaue ich auf Jesus auf und frage, was er möchte für mein Leben? Treffe ich die Entscheidungen meines Lebens auf der Basis dessen, was Jesus mir rät? Ich könnte ein Buch schreiben über mein Leben, über die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Sind meistens in die Hose gegangen. Ich drücke es mal so trivial aus. Und die Entscheidungen, die ich mit Gott getroffen habe. Und ich kann euch nur ermutigen, trefft eure Entscheidungen mit Gott. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es oft sehr schwer ist, sich für Gott zu entscheiden und am Tag fischen zu gehen. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist gnädig. Und oft kann es passieren, dass die Boote fast singen. Bevor Jesus Lazarus auferweckte, hielt ihm Martha entgegen: Herr, hat wirklich keinen Zweck, der stinkt schon. Der liegt schon 3 Tage da in diesem Grab, in diesem Felsengrab. Und dort unten war es recht warm. Und der Lazarus war nicht gerade einbalsamiert. Man 3 Tage bei 40 Grad im Schatten liegt, dann riecht man schon. Was sagt Jesus? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir sind nicht aufgerufen, uns mit dem zu beschäftigen, was vor Augen ist, sondern wir sollen auf den sehen, für den es keine hoffnungslosen Situationen gibt. Dieses Aufsehen auf Jesus wird uns ermutigen, auch gewagte Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Und Gott wird uns dafür segnen. Herr, auf dein Wort hin will ich es tun. Manchmal ist unser Blick auf Jesus auch gelähmt, weil wir uns ständig mit dem herumplagen, was man uns angetan oder auch nicht angetan hat. Und pochen auf unser vermeintliches Recht, was uns unserer Meinung nach zusteht. Wie viel Verärgerung, Bitterkeit, Selbstmitleid, Hass und Rachsucht und als Folge davon vielleicht sogar körperliches Leiden und seelische Not sind dadurch schon entstanden. Das Aufsehen auf Jesus würde auch hier Hilfe und Heilung bringen, weil wir uns dann mit dem befassen, was nicht mit dem befassen, was wir Jesus getan oder nicht getan haben und was er trotzdem als Liebe zu uns, an uns und für uns getan hat. Eine solche Betrachtung führt zu Reue und zu Buße. Der Gedanke an Jesu Opfer auf Golgatha verändert unser Leben. Selbstmitleid oder Selbstvergötterung gedeihen nicht mehr in einem Herzen, das sich mit dem Wunder der Liebe beschäftigt. Der Blick auf das Leiden Jesu für meine Sünden am Kreuz von Golgatha werden auch meinen Blick für den Nächsten verändern und dessen Fehlverhalten mir gegenüber an die Seite drängen. Aufsehen zu Jesus bedeutet auch, dass wir uns nicht ständig mit unseren Plänen, Zielen und Vorhaben befassen, sondern dass wir uns mit Gottes wunderbaren Zielen und Vorhaben, seinem Auftrag und seinem Heilsplan beschäftigen. Pläne, die wir schmieden, sind oft sehr kurzlebig. Und ich glaube, uns geht es manchmal so wie dem Abraham und der Sarah. So ein bisschen nachhelfen, das tut doch ganz gut, oder? Es dauert manchmal so lange, bis Gott antwortet. Und da wären wir ungeduldig. Und manchmal sehen wir auch die ausweglose Situation. Und wir wollen da ein bisschen nachhelfen. Also das hat nicht nur der Abraham und die Sarah gemacht. Das machen wir auch manchmal. Kennt ihr das auch? Aber wenn wir zu Jesus aufschauen, bedeutet das, dass wir unsere Vorhaben seinem Vorhaben unterordnen. Dass wir unsere Pläne seinen Plänen unterordnen. Und dass wir erkennen, dass wir besser daran sind, wenn wir ihm vertrauen. Ich habe mir die Frage gestellt, vor wie viel Schaden wären wir oft bewahrt geblieben, hätten wir nicht hartnäckig unsere Pläne und Ziele verfolgt, sondern auf Jesus gesehen, uns von ihm führen zu lassen und seinen Willen an die erste Stelle gesetzt? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich kann es nur bestätigen, dass das manchmal nicht so gut war. Aufsehen zu Jesus bedeutet auch, dass wir nicht so sehr auf das schauen, was wir für die Wahrheit halten, sondern dass wir auf den blicken, der die Wahrheit ist und der durch sein Leben und seinen Tod die Wahrheit in Wort und Tat übereinstimmend bezeugt hat. Viele Menschen beschäftigen sich mehr mit ihrem kleinen oder großen Glauben als mit Jesus, der durch seinen Geist und durch sein Wort den Glauben in ihnen weckt und nährt. Aufsehen zu Jesus bedeutet, dass wir uns nicht permanent mit unserem Glauben beschäftigen und diesen Glauben mit dem Glauben der anderen vergleichen, sondern Gemeinschaft mit dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens haben, mit Jesus Christus. Das bewahrt uns vor Überheblichkeit, davor anderen den Glauben abzusprechen, ihn für unheiliger zu halten als meinen Glauben und deshalb keine Gemeinschaft mehr mit ihr oder ihm haben zu wollen. Jesus hatte Gemeinschaft mit allerlei verrufenen Menschen, mit Ehebrechern, mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit Mördern, ja sogar dem Judas, der ihn ans Messer geliefert hat, hat er die Füße gewaschen. Habe ich oft darüber nachgedacht. Welchen Respekt und welche Chance der Liebe hat Jesus dem Judas gegeben? Aufsehen zu Jesus setzt voraus, dass wir uns nicht ständig um die Wahrheit streiten, sondern den lieben, der die Wahrheit ist. Nur wenn wir demütig auf Jesus schauen, können wir die Wahrheit erkennen, die uns letztendlich frei macht. Wer auf Jesus sieht, wird sich nicht länger ausschließlich und hingebungsvoll mit seinem oder dem sündigen Zustand des anderen beschäftigen und sein Unvermögen oder das des anderen bejammern. Er wird nicht bei der Diagnose seines Lebens oder des Lebens des anderen Sündes verharren, sondern sich völlig dem einen anvertrauen, der die Therapie weiß und der willig und fähig ist, unser Leben radikal zu verändern und uns vom Verderben zu erlösen. Für Paulus und Timotheus war das Aufsehen auf Jesus auch eine Herzensangelegenheit. Und die haben einen Brief geschrieben an die Gemeinde zu Philippi. Und ich glaube, dass der Paulus und der Timotheus diesen Brief auch an die Gemeinde Bamberg geschrieben hätte. Und deswegen möchte ich euch am Schluss der Predigt gern ein kleines Stück von diesem Brief vorlesen. Stellt euch vor, das sagt jetzt der Paulus und nicht ich. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle, die auf Jesus Christus aufsehen, verändert und verwandelt werden. Zu liebevollen, hingebungsbereiten, vergebungsbereiten und demütigen Menschen. Und einmal Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich wünsche mir, dass dieser ermutigende Satz im Hebräer, auf Jesus aufsehen, dass dieser Satz in unserem Leben lebendig wird. Nicht nur so ein Bibeltext, den man mal schnell überliest, sondern dass er unser Leben verändert, dass wir erkennen, es gibt nur eine Quelle der Kraft, woher wir unsere Energie beziehen können, unseren Glauben gefestigt bekommen und verändert werden können. Und das ist der Weg, aufsehen zu Jesus. Ich wünsche mir, dass das ein lebendiger Leitsatz für unser Leben wird. Der Herr segne euch und mich darin. Amen.